Hallo und herzlich willkommen zu Berlins schönste Seiten, dem Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Mein Name ist Sonja Longolius und neben mir sitzt Felix Müller von der Berliner Morgenpost.
Hallo,
hallo Felix. Und meine Kollegin Jannika Gellinek aus dem Literaturhaus.
Hallo.
Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier am Montagmorgen wieder zusammensitzen und über Bücher sprechen. Aber ich möchte mit euch zunächst über etwas ein bisschen anderes sprechen als den Inhalt von Büchern, nämlich über Buchcover. Und zwar vor anderthalb Wochen durfte ich den ersten Buchcover Award moderieren auf der Future Publish und fand das sehr interessant, dass es jetzt einen Preis gibt, der Buchcover honoriert und beziehungsweise auszeichnet. Und habe mich gewundert, warum gab es das eigentlich nicht früher schon? Das ist doch irgendwie total logisch und fand das eine sehr schöne Veranstaltung, wo wir nämlich einfach mal Preise vergeben haben für schöne Buchcover 2024 in den Bereichen Belletristik, Sachbuch, Kinder- und Jugendbuch und war eine schöne Veranstaltung. Und im Zuge dessen, auch im Zuge der Moderation, habe ich mir viele Gedanken gemacht darüber, was mir eigentlich Buchcover bedeuten. Ne? Welche sprechen mich an, welche sprechen mich besonders an, welche finde ich irgendwie schön, welche nicht gelungen. Und deshalb ist meine Einstiegsfrage heute an euch, und ich habe euch aber ja, weil ich nicht gemein bin, ein bisschen darauf vorbereitet, also habt ihr die Mail schon am Samstag bekommen, ihr solltet mal ein Buchcover mitbringen, was ihr entweder besonders schön oder interessant oder herausragend findet und einmal erzählen, warum eigentlich. Vielleicht, Jannika, magst du mal anfangen? Was hast du mitgebracht?
Ja, ich fand es eine tolle Frage, weil ich eigentlich so gar kein Covermensch bin. Also ich finde ja Leute faszinierend, die in den Buchladen reingehen und sich von den Covern inspirieren lassen. Und dann gibt's aber die einen so dauerhaft sich im Gehirn festfressen. Das sind bei mir aber vor allem dann so Trilogien, habe ich festgestellt, als ich durch mein Bücherregal durch bin. Die ich sehr gern mag, ist jetzt aus den letzten Jahren, ne, Tove Ditlevsen oder Virginie Despentes, diese ganz bunten, die man sofort dann zuordnen kann. Und dann habe ich aber eins genommen, was ich tatsächlich spontan gekauft habe, unter anderem, weil ich das Cover so toll fand. Und da das so selten passiert, dachte ich, bringe ich das mit. Das ist Marc-Uwe Kling, Views, lag bei Dussmann. Und ich meine, ich mag dieses Pink sehr gerne, das vorweg. Ich mag diese Haptik. Ich finde es super, wenn so die Buchstaben, das hat wahrscheinlich so ein Fachbegriff, ne, wenn die so ein bisschen eingelassen sind und man so drüber streichen kann. Und dann, was ich an diesem Cover besonders toll finde, ist eben der direkte Link buchstäblich zu unserer digitalen Welt. Also hier vorne, ne, sensible Inhalte. Dieses Buch enthält Inhalte, die manche Personen als verstörend empfinden könnten. Und dann hinten drauf, diesem Inhalt vertrauen. Und da kriege ich so gute Laune bei diesem Cover, ne, dass ich dachte, das ist jetzt ein, ne, um deiner Frage gerecht zu werden, ein super Cover.
Sehr schön. Und das heißt, du hast es wirklich gekauft, weil dir das Cover so gefallen hat und natürlich, weil auch Marc-Uwe Kling draufsteht, aber es hat dich angezogen.
Es hat mich wirklich angezogen. Also ne, ich kaufe auch alles, was Marc-Uwe Kling schreibt, aber es war tatsächlich ein spontaner Griff. Oh, wie geil.
So, super.
Ja.
Also das Motto dieses Buchcover Awards ist auch, you can judge a book by its cover. Kann man das?
Ich glaube, man kann das Cover judgen.
Gut.
Aber das ist ein ganz geheimnisvoller Zusammenhang, der besteht zwischen der Umschlaggestaltung und dem Inhalt. Und man könnte eine ganze Sitzung jetzt damit zubringen, inwiefern das sozusagen die Lektüre auch formatiert, die man da vor sich hat. Ich habe ein Buch mitgebracht, das habe ich heute Morgen aus dem Regal gezogen, mit dieser Illustration. Das ist von Josef Roth, die Kapuzinergruft. Und es geht mir gar nicht so um diese besondere Illustration, sondern es geht mir um den Illustrator. Mir fiel nämlich bei deiner Mail ein, dass ich vor einigen Jahren mal einen Artikel in der Süddeutschen gelesen habe zum 100. Geburtstag eines inzwischen schon verstorbenen Illustrators aus der Schweiz namens Celestino Piatti. Und dieser Mensch hat 6.000 oder mehr als 6.000 Buchcover für die DTV-Reihe gestaltet, wow, unter anderem die Kapuzinergruft. Und jeder kennt diese Illustrationen. Und die haben dieser Reihe, finde ich, ein ganz eigenes und wiedererkennbares Gepräge gegeben. Und jede Illustration für sich genommen ist ein ganz tolles Kunstwerk, finde ich. Ich bin nur verblüfft, dass ich das nie wahrgenommen habe, bevor ich diesen Artikel gelesen habe, weil ich immer gedacht habe, DTV-Bücher, die sehen halt so aus. Ja? Die haben halt dann da vorne diese Illustration drauf. Und dann habe ich aber das Buch schon aufgeschlagen gehabt, weil mich der Inhalt interessiert hat. Das ist eigentlich schade, weil das Und ich bin froh darüber, dass ich dafür ein bisschen Aufmerksamkeit inzwischen übrig habe, weil das eigentlich für sich genommen ganz tolle Kunstwerke sind. Übrigens bei diesem Grafiker ganz häufig auch, hier jetzt nicht, aber ganz häufig mit Eulen. Er hat so einen Eulenfimmel. Und, den findet man immer wieder. Er hat auch das Logo der Deutschen Herzstiftung gestaltet, habe ich heute Morgen noch in der Vorbereitung gelesen. Also seine Illustrationen sind überall und unbedingt mehr Aufmerksamkeit wert, finde ich.
Und dadurch so ein Wiedererkennungseffekt, ja. Entschuldigung.
Aber geht es euch oft auch so, dass ich manchmal erst nach der Hälfte oder nach einem Drittel des Buches das erste Mal das Cover angucke? Also ich habe das wirklich oft, also gerade manchmal, wenn es ein Gemälde oder irgendwie wirklich eine eigentlich wichtige Illustration auch aus dem Buch ist, mir fällt ganz so, ach so, ja stimmt. Nee,
das geht mir nicht so. Ich glaube, ich bin da visueller irgendwie veranlagt. Also für mich spielt es schon eine Rolle, so ein Cover. Aber dass man nochmal zurückguckt. Oder auch, dass darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, so wie fühlt sich so ein Buch eigentlich an? Also du hattest ja jetzt gerade auch die Haptik, ne, diese eingelassenen Buchstaben bei dem Marc-Uwe Kling. Du hattest die Illustration. Ich habe jetzt mitgebracht Everything is Illuminated von Jonathan Safran Foer wegen der Typografie, weil das ist so ein Buch, ich denke, wenn man das einmal gesehen hat, das vergisst man einfach nicht. Also diese Art der Typografie ist jetzt so gesetzt mit diesem Buch und so speziell. Also deshalb habe ich das als ein Beispiel mitgebracht. Ob das jetzt mein Liebling ist, ist gar nicht so interessant. Aber es ist ein sehr einprägsames Cover, was man nie vergessen wird. Also für mich spielt doch Cover eine größere Rolle, als ich mir davor dessen bewusst war. So insofern vielleicht ist das auch eine Beantwortung der Frage, ja, ich gucke schon aufs Cover. Aber kaufe ich ein Buch wegen des Covers? Es ist, glaube ich, eher das, was du beschrieben hast. Es zieht einen an oder es stößt einen vielleicht auch ab.
Es sollte vielleicht schon so eine gewisse, also es gibt schon Cover, die sind irgendwie so billig gestaltet, dass man sich das Buch irgendwie damit abgewöhnen kann vielleicht, ne?
Ja, gut.
Also
ja.
Gibt es schon, ich möchte jetzt auch um Gottes Willen keine Namen nennen oder Beispiele nennen, aber es spielt schon irgendwie eine Rolle bei der Rezeption, bei der Aufnahme. Und was Jannika gesagt hat, kann ich nachvollziehen. Du hast kürzlich mal ein Buch vorgestellt von einem italienischen Autorenkollektiv UFO.
Wuming.
Genau, UFO 78 ist das genau. Buch, ne? Und das ist ein wirklich interessantes Cover, das man mit fortschreitender Lektüre immer wieder anguckt, weil es alle Motive aus diesem Roman tatsächlich aufnimmt und verwertet. Wie so ein gelungener Filmvorspann ja auch häufig im Grunde genommen den Film erzählt, was man dann aber erst begreift, wenn man den Film gesehen hat oder die Serie.
Und ich erinnere noch, dass ihr unterschiedliche Assoziationen hattet zum italienischen Band und zur deutschen Ausgabe und es unterschiedlich gut fand.
Ja,
das erinnere ich
richtig,
noch aus der
richtig.
Folge. Gut, aber jetzt wollen wir zum Inhalt, oder?
Ja.
Gut, also wir haben nämlich drei tolle Bücher heute, die wir euch und Ihnen vorstellen wollen, über die wir sprechen möchten. Und so in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, okay, wir haben drei Autorinnen. Es sind drei Erzählungen über Frauen, Mütter und Familien. Können wir auch noch drüber sprechen, ob das eigentlich so die Ausrichtung ist. Spielt in Berlin, in Kamerun und in Neuseeland, vielleicht, Fragezeichen. Und hat umspannt ein ganzes Jahrhundert, eigentlich das 20. Jahrhundert. Also wir fangen mit dem Buch an, das du mitgebracht hast, Felix, was ein Sommer in Berlin ist, wenn ich das richtig sehe. Oder jedenfalls vielleicht auch mehrere Sommer in Berlin, aber eine Berlin-Geschichte, ist das richtig?
Ja, das ist eine Berlin-Geschichte. Ich muss vielleicht vorwegschicken, dass dieses Buch, das ich hier vorstelle, von Sarah Gmür, 18. Stock, bei Hansa Blau erschienen, erst kommende Woche aus unserer heutigen Sicht auf den Markt kommt, am 18. Februar erscheint. Also alle, die diesen Podcast vor dem 18. Februar hören, müssen sich noch ein bisschen gedulden. Für alle anderen wird es dann schon erschienen sein und es wird auch eine Lesung in Berlin geben. Das findet man alles auf der Homepage des Hansa Verlags. Es ist tatsächlich ein Berlin-Roman und er spielt im Sommer. Er spielt in einem Pandemiesommer. Ich konnte jetzt nicht genau identifizieren, welcher Sommer das gewesen ist. Mhm. Pandemie war ja von 2020 bis 2022, so ungefähr.
Das kannst du ungefähr an der schlechten Laune wahrscheinlich, die im Buch, also 20 ja. ging noch, 21 wird es. Ne?
Ja, also es muss ein sehr heißer Sommer gewesen sein, aber leider reichen meine Erinnerungen nicht aus, um jetzt genau das sozusagen an der Realität auch festmachen zu können. Es spielt in Lichtenberg. 18. Stock heißt das Buch, weil es in einem Hochhaus, in großen Teilen in einem Hochhaus spielt, mit mehr als 18 Stöcken, ein Plattenbau an der Frankfurter Allee. Und dort lebt die Protagonistin Wanda mit ihrer 5-jährigen Tochter Kali. Sie ist alleinerziehend und lebt eigentlich in schon prekären Verhältnissen da in diesem Haus. Das wird in einer sehr direkten, klaren, harten Sprache, die ich sehr mag, sehr, sehr drastisch und anschaulich geschildert, dieses Leben in diesem halb verwahrlosten Haus, das eigentlich nur von den Menschen, die sich noch so halbwegs irgendwie unter Kontrolle haben, irgendwie auf in Schuss gehalten wird. Es gibt da einen Nazi im sechsten Stock, der irgendwie sein Unwesen treibt. Der Fahrstuhl ist vermüllt. Und es gibt halt diese alleinerziehende Wanda, die so eine Art Zweckgemeinschaft hat mit anderen Frauen aus dem Haus, die auch alle Kinder haben, und die Kerle sind entweder da, aber zu nichts zu gebrauchen oder auch schon weg. Also im Grunde genommen ist es so eine Lebensgemeinschaft unter alleinerziehenden Frauen in prekären Verhältnissen. Die Protagonistin ist aber, unterscheidet sich von den anderen, weil sie versucht auszubrechen aus diesem Leben. Sie ist irgendwie eine, ähnlich übrigens wie die Autorin, eine Schauspielerin und geht zu Castings. Hat dann auch tatsächlich einmal Glück und wird genommen, weil sie bei einem Casting irgendwie eine tolle Figur abgibt und findet sich dann plötzlich irgendwie im totalen Kontrastprogramm zu diesem 18. Stock an der Frankfurter Allee im Bellmann, heißt es im Roman, wir wissen aber alles, ist das Borchardt, wieder, wo sie umgeben ist von teure Weine trinkenden Filmproduzenten und Schauspielern, und es gibt dann auch gleich einen Schauspieler, der irgendwie ihr den Ruf macht, sage ich jetzt mal, also sie sozusagen offensichtlich auch gut findet. Und man sieht so ganz schnell die Gefahr am Horizont, dass das jetzt irgendwie so eine ganz furchtbare Aschenputtel-Geschichte werden könnte. Wird es aber überhaupt nicht, sondern okay. sondern im Gegenteil. Also sie muss diesen Abend abbrechen, weil sie von ihrer Tochter, die von der Nachbarin betreut wird, hört, dass es ihr nicht gut geht. Es kommt also ein wirklich 40 Seiten kaum auszuhaltende Schilderung, wie diese Tochter in einer Notaufnahme dann irgendwann auch in ärztliche Betreuung kommt, eine Hirnhautentzündung diagnostiziert wird, sie fast stirbt. Jeder, der selbst mal mit einem kranken Kind in so einem Krankenhausverhältnissen war, der wird das da irgendwie wirklich ganz präzise wiedererkennen. Und so ist dieser Roman konstruiert. Es gibt immer diesen Versuch der Protagonistin, rauszukommen in dieses andere Leben und irgendwie da ihre Verwirklichung zu finden. Und es gibt dieses die Unmöglichkeit, das zu schaffen. Und beide Milieus sind in einer unglaublich klaren, harten, unmittelbaren Sprache geschildert, die mich so ein bisschen an die gute postmigrantische Literatur erinnert, die wir hier ja auch häufiger schon mal besprochen haben, und die diesen Roman wirklich zu einem ganz lesenswerten und schnellen und tollen Berlin-Roman macht, finde ich.
Es ist aber ja kein autofiktionaler Roman, ne? Ich glaube, diese Krankheitsgeschichte, das ist etwas, was sie mit ihrem Kind selbst erlebt hat. Aber Sarah Gmür wohnt nicht in einem Plattenbau in Lichtenberg.
Nein, ich glaube, sie, also ich habe sie persönlich noch nicht getroffen. Mhm. Ich habe auch nur recherchiert, was sozusagen öffentlich über sie in Erfahrung zu bringen ist. Sie hat auch eine Schauspielausbildung gemacht. Sie kennt das Milieu also offensichtlich gut. Das ist dem Roman auch zu entnehmen. Sie ist aber, glaube ich, nicht wie jetzt persönlich biografisch vertraut mit diesem prekären Milieu, das sie da schildert.
Ich bin irgendwie ganz dankbar, dass du jetzt gerade diese Aschenputtel-Geschichte aufgebrochen hast, weil ich hatte das angefangen zu lesen, also schon in der Fahne, und konnte irgendwie diesen Nazi im sechsten Stock und den vermüllten Fahrstuhl, da dachte ich irgendwie, das habe ich irgendwie alles in der Form schon mal gelesen. Ja. Jetzt hast du gerade zweimal gesagt, so die klare, harte Sprache. Kannst du das noch ein bisschen genauer machen? Also, weil du meintest, da warst du jetzt hooked, weil ich glaube, dadurch bin ich dann so rausgeflogen, weil ich dachte, ja, okay, komm, ey, jetzt wie hart Lichtenberg und eben, ne, Nazi, sechster Stock, vermüllter Fahrstuhl. Wo führt das hin? Und ich finde, vom Plot hast du es gerade total schön anschaulich gemacht, ne, und bin sofort neugierig, da einen zweiten Versuch zu starten. Aber wo kannst du das sprachlich nochmal so verorten?
Ja, also es sind fast ausschließlich oder ganz, ganz viele Hauptsätze, die sie schreibt. Mhm. So, also das ist wirklich ein, vielleicht hilft es weiter, wenn man bedenkt, dass ihr erster Roman hieß Charisma, der spielte in der Rap-Szene. Und handelt von einer Frau, die in diesem furchtbar männlich, toxisch verseuchten Milieu irgendwie sozusagen Erfolg hat. Und dieser Stil wird eigentlich durchgezogen. Also es gibt so einen Hauptsatzstil in diesem Roman, der ganz selten nur aufgebrochen wird.
Schön, dass du schon so die Fäuste machst.
Ist automatisch. und der dem Roman, finde ich, so einen Hardboiled-Sound verleiht, den ich sehr mag und der sich seiner eigenen Klischees auch bewusst ist, der auch weiß, dass er jetzt diese Geschichte irgendwie, dass er sich in eine Tradition stellt und jetzt keine Geschichte erzählt, die noch nie und unerhört ist und noch nie in dieser Form erzählt worden ist, aber doch dafür einen ganz eigenen Klang findet. Und das finde ich ziemlich gelungen. Ich kann ein Beispiel aus dem Klappentext vorlesen. Muss dazu nur meine Brille finden. Ich bringe kein Wort raus, meine Stimme ist weg. Eileens Mama fragt, was los sei. Ich würde wie ein abgestochenes Kalb glotzen. Wahrscheinlich hat sie recht. Die Luft flirrt, meine Augen flackern. Frank sagt, ich solle mir schon mal eine Flasche Moët holen, aber mich nicht abschießen. Er brauche später sein Pferdchen im Bellmann. Die Bollwitz habe mich eingeladen. Ich brauche kein Moët. Ich trinke Cola aus der 2-Liter-Flasche und schreie mein Glück durch den Hof. Das ist so diese sehr fast wie so Maschinengewehrsalven vorgetragene Sound, in dem diese Geschichte erzählt wird. Und das habe ich aus weiblicher Perspektive so noch nie gelesen. Also es ist auch eine sehr, sehr unsentimentale Sichtweise auf das Leben, die ich da sehe. Ne? Also Kind ist krank, okay. Und wir sehen eine pragmatische Mutter, die sich Sorgen macht. Es findet aber keine irgendwie kitschige Introspektion statt, wie was jetzt in ihr vorgeht, wie furchtbar das alles ist, wenn ein Kind fast stirbt, das können wir uns alle denken, sondern es bleibt eigentlich bei einer gewissen Distanz zu dieser Figur. Und das hat auf die Dauer, finde ich, irgendwie einen sehr überzeugenden Sound.
Ich bin total überzeugt. Sie kommt ja aus der Rap-Szene und hat früher gerappt. Also vielleicht ist das sozusagen auch Teil der Sprache, dass sie sozusagen jetzt das in Form von Literatur probiert. Und also ich finde das sehr überzeugend, was du vorgetragen hast. Wir freuen uns auf den Roman, der nächste Woche erscheint und werden weiter oder wieder lesen. Gut. Ich habe einen etwas anderen Roman mitgebracht, aber auch da geht es um Mütter und um Frauen, und zwar Mirjane Mahn, und ihr Roman heißt Isa, ist im letzten Jahr bei Rowald erschienen, und es geht um 5 Frauen und 5 Generationen, also ein klassischer Familienroman, ist auch eigentlich recht klassisch erzählt. Wir lernen die Protagonistin, die eine, Isa, kennen, die im Hier und Jetzt lebt, also beziehungsweise 2006 spielt ihre Geschichte. Sie wird von ihrer Mutter gefragt oder gebeten, sie solle doch bitte zurück nach Kamerun reisen, zu ihrer Familie, zu ihren Großmüttern, weil sie ist nämlich ungewollt oder halbgewollt schwanger geworden, und sie müsse sich jetzt von ihren Ahnen und Ahnen in Ritualen sozusagen den Segen geben lassen, dass sie gesund bleibt, dass das Kind gesund bleibt, und reist eben zu ihrer Familie zurück nach Kamerun, die sie damals als 5-Jährige verlassen hat mit ihrer Mutter zusammen, dem Weg nach Deutschland. Also es ist eine Migrationsgeschichte, eine Geschichte von Verlust von Heimat, Finden neuer Heimat, das Verlernen einer Sprache oder nicht richtig Lernen der Muttersprache, das Lernen einer neuen Sprache und aber eben auch das Zurückkommen an einen Ort, wo man eigentlich ja doch zu Hause ist. Und dann wird der Roman in so Abschnitten erzählt, die immer ein Kapitel geht ganz zurück an den Anfang des 20. Jahrhunderts, sozusagen zu ihrer Urgroßmutter. Da lernen wir sozusagen die gesamte Familiengeschichte kennen, die dann immer anhand der einzelnen Frauen erzählt wird, deren Tochter und so weiter, bis wir bei Isa landen, und immer im Wechsel zwischen dem Heute und dem Damals. Und also eigentlich finde ich eine sehr klassische Erzählstruktur. Zwischendrin habe ich mich mal gefragt, so ja, habe ich das eigentlich alles in der Form schon gelesen? Und ich finde, also meine Antwort auf die Frage war, ja, die Form schon, aber es hat mich über den Inhalt doch stark berührt, weil es nämlich Themen aufmacht, die mir nicht klar waren, die mir was eine neue Welt eröffnet haben. Und zwar den deutschen Kolonialismus in Kamerun, der mir in dieser Dimension einfach nicht klar war. Das ist mir auch nochmal bewusst geworden. Ich weiß nicht, ob es bei euch in der Schule eine Rolle gespielt hat, bei mir überhaupt nicht. Also, dass die Deutschen auch einfach grausame Kolonialherren waren. Zeigt sich das eben auch Kolonialismus im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Dann kommen irgendwann die Franzosen und die Engländer, und es gibt sozusagen auch noch einen Kolonialkrieg dort vor Ort. Und was für Auswirkungen das auf diese Familien und oft auch vor allen Dingen auf die Frauen hatten, weil sehr viel Gewalt, also natürlich auch Vergewaltigung, all diese Themen sozusagen an der Tagesordnung waren innerhalb des Kolonialismus. Auch diese Vermischung von Deutschen und Kameruanerinnen, das ist ja auch ein Begriff, also natürlich die Sprachen sind ja auch eigentlich divers, ne, aber dann am Ende wird doch Deutsch geredet oder dann später Englisch. Also es ist alles sozusagen im Spielball dieses Kolonialismus. Und dieser Roman bringt einem einfach mal so dieses Jahrhundert in Kamerun, in der Verwebung mit Deutschland nahe, anhand von diesen 5 Familienmitgliedern, 5 Frauen, ist teilweise autobiografisch, also die Autorin stammt eben aus Kamerun. Ich weiß nicht, inwieweit einzelne Teile wirklich autobiografisch sind, aber es ist auch egal, weil die Figuren als sich, als solcher funktionieren. Ja, ist einfach ein sehr spannender Roman, der mich in eine ganz andere Welt katapultiert hat. Und das hat mich daran gefreut, auch wenn er sehr traditionell erzählt ist. Kamerun.
Das ist eine politisch auch sehr engagierte Autorin, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau.
Merkt man das dem Roman in irgendeiner Form an? Das hat er eine Mission? Hat er irgendwie ein politisches Programm?
Nee, das finde ich überhaupt nicht. Also gerade bei diesen, der ist total ambivalent, auch was diese Rituale zum Beispiel in Kamerun angeht oder zum Beispiel das Thema Polygamie. Also die haben halt alle mehrere Frauen. So, das ist einfach normal. Das ist die Tradition. Also zumindest ne, in dem zurückliegenden Jahrhundert. Und das wird alles, oder es wird auch das Thema Beschneidung wird aufgegriffen. Das Thema Vergewaltigung in der Ehe. Also die, auch die, das wird überhaupt nicht glorifiziert, dass das Land, das Leben dort irgendwie einfach sei oder dass da irgendwie alles in Ordnung wäre und dass dann nur der böse Kolonialismus kam und sozusagen das schlimm gemacht hat, was davor so schön gewesen ist. Sondern es wird einfach nebeneinander ruhig und klar erzählt und ohne bewertet zu werden, also ohne Mission, ohne zu sagen, so und so ist das. Genauso auch das Thema Rassismus in Deutschland. Also die Issa, die Hauptprotagonistin, fühlt sich natürlich in Deutschland, ist sie tendenziell gefährdet als schwarze Frau und findet auch, ist natürlich Alltagsrassismus ausgesetzt. Das wird genauso thematisiert, wie die Fremdheit, die sie in Kamerun hat, weil sie eben halb weiß ist, also oder weil sie weiße Vorfahren hat und sozusagen auch nicht richtig dazugehört. Also das ist, finde ich, nicht in irgendeiner Form belehrend, gar nicht, sondern es wird einfach erzählt, so wie es ist, mit all dem Kritischen. Sie hat dann eben, sie nutzt die Möglichkeit ihrer Protagonistin da auch kritisch drauf zu gucken, nämlich eine emanzipierte junge Frau, die in Frankfurt groß geworden ist, die sich das von außen angucken kann, aber ohne das zu bewerten.
Ich dachte gerade nochmal, ich finde es total interessant, oder auch in dem Bereich sich vielleicht nochmal so das Verhältnis von Publikation und wann diese Geschichten eigentlich geschrieben werden. Also mir fiel jetzt gerade nur Francesca Melandri ein, ne, mit Sangue Giusto, wo zum ersten Mal sozusagen diese italienische Kolonialgeschichte aufgearbeitet wurde. Jetzt war Ijaba Shego ja neulich bei uns, wo auch so eine ähnliche, so eine Frauen erzählen, ne, die Herkunft aus Äthiopien. Und gibt es diese Bücher eigentlich alle schon, also ne, sozusagen diese großen Familienerzählungen aus den kolonialen Verhältnissen, oder so ein bisschen, um an deine Frage anzuknüpfen, Felix, ne, gibt es irgendwann ein politisches Bewusstsein auch der Verlage und diese Stoffe werden gesucht oder entstehen dann auch erst, weil sich die AutorInnen ermutigt fühlen, das zu erzählen? Also ich dachte gerade nochmal, dieser ganze Komplex, ich glaube auch nicht, dass wir vor 20, 30 Jahren das in der Schule hätten lesen können. Also, ne, oder müsste man jetzt mal gucken, gab es diese Geschichten, die halt natürlich keine kanonische Bedeutung hatten? Kommen die jetzt, bekommen sie jetzt eine?
Ja, ich glaube, jetzt ist der Raum dafür, ne, für diese Einwanderungsgeschichten, die ja sehr unterschiedlich sein können. Also, weiß nicht, kommen deine Vorfahren aus der Türkei oder kommen sie aus Kamerun? Das ist ja eine ganz andere Einwanderungsgeschichte oder Migrationsgeschichte. Sie kriegen jetzt Raum. Also, ne, das ist ja irgendwie letztes Jahr erschienen, das Buch. Also, das ist irgendwo, ja, ich glaube, da ist vieles noch nicht auserzählt. Und gerade in diesem Bereich Kolonialismus haben wir, glaube ich, großen Nachholbedarf. Also da fehlen einfach noch ein paar Geschichten.
Ja, ich glaube auch. Also Professuren für postkoloniale Studien gibt es ja noch nicht allzu lange in Deutschland und das Thema selbst ist auch noch nicht allzu lange auf der Agenda und dementsprechend gibt es auch noch nicht so viele auf deutscher Sprache vorliegende Erzählungen und Romane zu dem Thema.
Ja. Also das wäre einer, den ich mal empfehlen kann.
Da freuen wir uns drauf. Ja.
Freuen wir uns drauf, genau. Gut, kommen wir zu dem dritten Buch, das du heute vorstellst, Jannika. Ich habe mir aufgeschrieben, irgendwie auch ein Buch Frauen ohne Männer, Fragezeichen und Ein Tag am Meer.
Das sind die zwei. Das reicht eigentlich als Inhaltsangabe. Es ist so ganz lustig. Es ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Ich hatte jetzt im Urlaub, ich hatte irgendwie lauter falsche Sachen mit. Das wollte ich alles nicht lesen. Fahnen, die ich nicht lesen wollte, Bücher, die ich nicht lesen wollte. Ich dachte so, ich möchte irgendwie was ganz Cleanes mit so einer, das in einer totalen Meisterschaft geschrieben ist, wo ich mir einfach keine Gedanken machen muss, ne, wie ich das finde, ob wir was damit machen, wie wir was damit machen, sondern einfach mich nur verzaubern lassen möchte von jemandem, der alles kann. Ist das eine tolle Einleitung? Ja. Oder was für Catherine Mansfield at the Bay? In der Bucht, erscheint auch erst neu übersetzt von Nicole Seifert am 21. Februar im Mare Verlag. Ich habe mir die Erlaubnis eingeholt, das schon mal im Podcast besprechen zu dürfen, weil es ist immerhin 1922 das erste Mal erschienen, also hat schon über 100 Jahre auf dem Buckel. Mare macht jetzt so eine neue kleine Klassikerinnenreihe von Frauen, die übers Meer geschrieben haben. Und da ist Catherine Mansfield dabei, die mich ja auch deswegen immer fasziniert, weil sie schon mit 34 Jahren gestorben ist und aber so tolle Erzählungen hinterlassen hat, ne, dass sie bis heute da genau im Kanon fest verankert ist. Und ich dachte, wir haben ja jetzt bisher nur ein bisschen Klappentext gehört. Ich lese euch jetzt einfach mal den Anfang vor, weil dann werdet ihr, glaube ich, wissen, was ich meine, beziehungsweise wo da mein Bedürfnis hinging sich mal von dieser ganz klaren Sprache und diesen ganz klaren Bildern verzaubern zu lassen. So, es geht jetzt gleich los. Ganz früh am Morgen. Die Sonne war noch nicht aufgegangen und die gesamte Crescent Bay von weißem Seenebel verdeckt. Die hohen, mit Büschen bewachsenen Hügel weiter hinten waren verhüllt. Man konnte nicht sehen, wo sie aufhörten und die Wiesen und Bungalows begannen. Die sandige Straße war verschwunden und die Wiesen und Bungalows auf der anderen Seite auch. Keine weißen Dünen mit rötlichem Gras, nichts ließ erkennen, was Strand war und wo das Meer begann. Der Tau senkte sich schwer. Das Gras war blau. Große Tropfen hingen an den Büschen und fielen gerade so nicht herunter. Das silbrige, fedrige Toi-Toi-Gras hing schlaff an seinen langen Stielen und in den Gärten der Bungalows neigten sich die Ringelblumen und Nelken vor Nässe der Erde zu. Durchtränkt waren die pinken Fuchsien, runde Tauperlen lagen auf den flachen Blättern der Kapuzinerkresse. Es sah aus, als wäre im Dunkeln überraschend das Meer gekommen, eine einzelne, ungeheure Welle schwellend bis, wäre man mitten in der Nacht aufgewacht, man hätte vielleicht einen großen Fisch zum Fenster hereinschnellen und wieder verschwinden sehen. So geht's los. Und was dann in der Folge, also einerseits wie so lehrbuchartig ausgebreitet wird und andererseits wirklich einfach einer solchen Kunstfertigkeit ist einmal das Setting. Also hier haben wir so diesen ganz frühen Morgen, die Farben, die Bungalows, das Meer, dann geht die Sonne auf, dann kommt ein Schäfer, dann kommt die Schafherde, dann kommt der Hüterhund, dann kommt plötzlich ein großer Eukalyptusbaum und es wird so zack, 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 einmal so aufgefächert, ne, in Farben, in Formen. Es hat auch so Onomatopoetische Elemente. Plopp macht das, Knister, Knister machen die kleinen Seekrebse. Und dann wird das so allmählich bevölkert. Und du hast es ja eigentlich schon zusammengefasst, es geht um eine Familie, oder das heißt, es geht überhaupt nicht um die Familie. Also die tritt halt auf. Der Mann läuft aus dem Haus, ist wichtig in Geschäften unterwegs und seine Frau liegt noch im Bett, die Schwester von der Frau sitzt mit am Frühstückstisch, die drei kleinen Mädchen, Lotti, Isabel und Kesia, essen da Frühstück und auch da wird in so einer Beiläufigkeit werden diese Figuren arrangiert und ich glaube, Also das ist ihre große Kunstfertigkeit. Es kann irgendwann alles passieren. Du hast sozusagen das perfekte Setting, du hast Figuren, die dich interessieren, also der Stanley, der Mann, der springt dann morgens noch schnell ins Meer, trifft da einen anderen Mann, Jonathan Trout, wer war erster im Meer?
Das war sehr witzig.
Das ist total witzig. Stanley ärgert sich, dass Jonathan schon wieder zuerst irgendwie der erste Schwimmer war. Und dann gibt es diesen Moment, er ist aus dem Haus und die Frauen entspannen sich sofort. Das ist eine total schöne Szene. Er ist weg. Und es wird ganz ruhig. Und alle können jetzt endlich machen, was sie wollen. Und dann auch so, wie sie diese kleinen Mädchen beschreibt, die dann über so einen Zaun klettern und die eine bleibt hängen und bleibt da immer hängen und die anderen sind schon vorweggelaufen. Und dann wird ein Dienstmädchen geschildert, was zu Besuch geht zu einer Frau da irgendwie in der Hauptstraße. Und die Schwester Beryl von der Ehefrau, die hat so eine Frau mit so einem ganz schicken und irgendwie ein bisschen dubiosen Mann, den geht sie besuchen. Und da bahnt sich, da ist es so eine etwas seltsame Frauenfreundschaft. Und das alles, ich habe das fertige Buch ja nicht, aber auf, ich sag mal so 100 Seiten. Und mehr passiert eigentlich nicht. Bis die ganze Zeit ist man so von dieser Sommerstimmung in Anspruch genommen. Es hat 12 Szenen, es endet in der Mitternacht, also alles so, ne, okay, so muss man das machen. Und darüber liegt so ein Zauber und liegt so diese Mehrstimmung. Und ich habe das dann so fertig gelesen und dachte, ja, genau sowas wollte ich nicht. Und dann habe ich mir vorgestellt, ich hätte wirklich gerne Catherine Mansfield hier mal so an der Gostkowski-Kreuzung einmal stehen. Und wie macht man das, sozusagen so fantastisch ein Setting aufzubauen, ohne zu detailliert zu beschreiben, ne? Also so viel der Imagination zu überlassen und zugleich alles schon angelegt zu haben. Also das ist, also finde ich wirklich sehr große Meisterschaft.
Ja, es hört sich auch fantastisch an. Ich habe mich gerade gefragt, als du den Auszug vorgelesen hast, könnte man heute noch so schreiben? Also wirklich diese Ausgeruhtheit, in der hier beschrieben und nicht gehandelt wird, die findet man in der Gegenwartsliteratur doch kaum. Die ist doch viel plotgetriebener. Und da geht's doch irgendwie sofort darum, so, was passiert jetzt? Und
also ich glaube, es kommt halt also auf dieses Verhältnis an, ne? Dass sie so einmal, sie führt quasi vor, du kannst einmal, wie du vorhin gesagt hast, nur so in Hauptsätzen schreiben. Also das fand ich auch so toll, dann irgendwann nach der Hälfte. Es war Ebbe, der Strand lag verlassen, träge schwappte das warme Meer. Die Sonne brannte heiß und glühend auf den feinen Sand. Und dann, so wie als, okay, wollt ihr eine Metapher? Ich gebe euch eine Metapher. Drüben, auf den mit Seegras bewachsenen Felsen, die bei Ebbe aussahen wie zum Trinken ans Wasser gekommene struppige Tiere, wirbelte das Sonnenlicht, als wären Silbermünzen in die kleinen Gezeitentümpel geworfen worden. Und ich glaube, so ein Verhältnis, also die Spannung entsteht aus dem Verhältnis, okay, ja, klar, Ebbe, Sonne, ne? Und jetzt kommt meine Meisterschaft und ich bringe gleich zwei Metaphern, die so besonders sind. Und ich glaube, so ein Tempo, das könntest du immer. Also auch jetzt heute 2025 auf der Gostkowski-Brücke hinkriegen, wenn du es halt kannst. Also ich glaube, es ist eher dieses Verhältnis von, okay, Natur, Figuren, Charakter, Tempo. Ne? Sie macht auch Tempo rausnehmen. Tempo rausnehmen. Also ich hätte total Lust, darüber eine Seminararbeit zu schreiben. Also kannst eigentlich alles daran machen und daran zeigen.
Meisterschaft.
Super, Meisterschaft.
Ja,
Meisterschaft.
Man muss es einfach nur können.
Man muss es einfach nur können.
Genau, deshalb steht Catherine Mansfield auch am Ende unseres Podcasts, weil was soll man dem denn hinzufügen? Sie kann es einfach.
Sie kann es einfach.
Und ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen.
Ich auch nicht.
Ich fand es ein sehr schönes Gespräch mit euch. Vielen Dank und freue mich auf in 4 Wochen, wo wir uns wiedersehen und wiederhören. Vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.